Jetzt möchte ich euch mit drei Versen aus dem Timotheusbrief so eine kleine Bibelarbeit machen. 1. Timotheus Kapitel 4. Ich lese die Verse 6 bis 8. 1. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiber-Legenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Ich möchte mich mit euch mal diesen Text etwas genauer anschauen, ein paar Schlüsselbegriffe herausnehmen und schauen, wie das mit unserem Leben zu tun hat. Hier ist zweimal der Begriff, der in meiner Übersetzung hier steht, Gottesfurcht. Bei diesem Begriff kommen uns verschiedene Assoziationen, je nachdem, wie wir geprägt sind. Was haben wir hier? Genau, das ist die Schlachter 2000, da steht Gottesfurcht. Bei wem steht hier was anderes für diesen Begriff? Die Frömmigkeit, ja. Gibt es noch einen anderen Begriff? Gottseligkeit, ja. Gut, jetzt nehmen wir nur mal die drei Begriffe im Deutschen. Gottesfurcht, Frömmigkeit, Gottseligkeit. Die scheinen gefühlt weit auseinander. Bin immer sehr interessiert, wie ist was im Grundtext, was steht hier an Worten, an Griech, hier im Neuen Testament ist das ja griechisch. Dieses Wort, wenn man es genau übersetzt, heißt gute Gottesverehrung. Wie können wir eine gute Verehrung Gottes in unserem Leben verwirklichen? Also wie können wir gut Gott verehren? Da steckt das Wort gut, eu. Eu ist immer gut. Eu, Evangelium heißt Euangelion, die gute Nachricht. Eu, was Gutes. Und dieses andere Wort meint verehren, verherrlichen. Wie können wir Gott gut verherrlichen und verehren durch unser Leben? Wie kann also Gott durch uns durchkommen, so dass wir und andere von ihm etwas spüren, dass er durch uns wirkt, dass er präsent ist, dass er sich in uns verkörpert? Also wie können wir Gott sozusagen verkörpern? Wie können wir so leben, dass etwas von uns ausgeht? So, dieser Begriff kommt im Neuen Testament sehr häufig vor und wir merken hier, es ist sehr wichtig, wie wir Begriffe übersetzen und welche Assoziationen die in uns auslösen. Wenn wir nur den Begriff Gottesfurcht hören, was nicht genau die Übersetzung eigentlich ist, dann kommen gleich ziemlich vielleicht druckhafte Gedanken in uns. Ja, was muss ich tun, was darf ich nicht tun? Das kann sehr eng werden, kann sehr fordernd sein oder sehr ängstlich dann vom Vorzeichen her sein. Paulus spricht davon, eine Gottesverehrung einzuüben. Übe dich in dieser Gottesverehrung. Ich habe mal hier den Begriff jetzt so benutzt. Wie können wir in einer gesunden Gottesbeziehung leben? Wenn wir nämlich in einer gesunden Gottesbeziehung leben, dann verehren wir ihn auf gute Weise, dann verkörpern wir ihn, dann verherrlichen wir ihn. Dann wird etwas durch uns sichtbar von seinem Wesen. Also es geht hier um die gesunde, gute Weise, mit Gott zu leben. Und von der, sagt jetzt Paulus, die müssen wir einüben. Auch dieses Wort ist ein sehr bekanntes Wort, Gymnazo, davon kommt das deutsche Wort Gymnastik. Also was trainieren, was üben, das können wir nicht automatisch, das muss angelernt, eingeübt werden. Und Paulus ermutigt Timotheus, übe dich in deiner Art, wie du mit Gott lebst, wie du ihn verkörperst in deinem Leben, wie er sichtbar wird durch dich. Übe dich darin. Weil das ist uns nicht automatisch gegeben. Dann kommt hier der Hinweis, die körperliche Übung ist nur wenig Nütze. Eigentlich müsste man übersetzen, ist begrenzt nützlich. Ja, sie ist begrenzt, nämlich körperlich. Aber sie wird deswegen nicht abgewertet. Manche sagen ja, Sport ist Mord. Ich finde das nicht so. Also Sport und ein gesundes Maß an Fitness und Übung, das ist sehr, sehr wichtig, auch für unseren Körper. Das ist nämlich der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir uns da nicht wohlfühlen, dann hat die Seele auch Probleme, in dem Körper zu wohnen. Das sind ja alles die Zusammenhänge. Aber was hier Paulus sagen will, die körperliche Übung hat ja eine Begrenzung und die ist auf unser Diesseits orientiert. Die geistliche Ebene der Übung, dieser Gottesverehrung, die hat ja mit dem Leben hier und mit dem Leben in der Zukunft zu tun. Also sie hat die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben. Also sprich nicht nur für das zukünftige, sondern auch für das jetzige, für das hier und heute. Das heißt, diese Verheißung ist allumfassend. Und darum sagt er, die Priorität liegt natürlich auf dieser geistlichen Übung. Aber nicht die leibliche wird hier auf die Seite gestellt oder minder bewertet, sondern sie wird einfach an die richtige Stelle gesetzt. Sie hat begrenzte Bedeutung, ja. Und die andere Ebene hat eine unbegrenzte Bedeutung. Üben. Ich komme gleich nochmal auf dieses Wort üben und was wir üben und wie wir üben. Jetzt haben wir hier drei Anweisungen im Prinzip gelesen, was mit dieser gesunden Gottesbeziehung einhergeht. Er sagt nämlich zuerst, du wirst jemand sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Also sich nähren hat mit einer gesunden Gottesbeziehung zu tun. Davon haben wir gestern schon ein bisschen was gehört, sich sättigen durch das Wort Gottes, durch sein Wesen, durch das Anschauen von ihm. Hier heißt es nun, sich nähren durch die Worte des Glaubens. Also nicht nur steht hier durch Gottes Wort, ja, das ist es natürlich, aber hier wird erklärt, das sind Worte des Glaubens, Worte, die mich aufrichten, Worte, die mir Hoffnung geben, Worte, die mir einen Fokus geben auf ihn hin, Worte, die mich aufstellen, Worte, die mich auf Gott hin konzentriert machen. Mit diesen Worten, heißt es, sollen wir uns nähren. Sollen sie essen, sollen sie verstoffwechseln, sollen sie aufnehmen, sondern uns damit beschäftigen. Das zweite, hier auch ein bisschen eine alte Übersetzung, die unheiligen Altweiberlegenden weise ab. Das meint alles das, was Menschen sich so erdenken, ihre eigenen Theorien, also griechisch steht hier das Wort Mythen, Mythos, das ist ein Wort, also was man so erfindet, was man sich vorstellt, was die eigenen Theorien sind und wie man sich fühlt. Und ja, das ist all das, was so unsere menschliche Wahrnehmung ist, aber nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Das sollen wir abweisen. Also Mythen oder Lügen, Falsches abweisen. Also wir müssen uns gegen bestimmte Dinge wehren, sie nicht zulassen, dass diese Gedankengänge und diese Einflüsse uns bestimmen, in unserem Selbstwertgefühl, in unserer Beziehung mit Gott, in dem, wie wir leben. Und dass wir genährt werden, ja, mit Worten des Glaubens und der gesunden Lehre. Wieder ein interessanter Begriff. Gesund. Darum gute, gesunde Gottesbeziehung. Es muss gesund sein. Das Gesunde ist immer ausgewogen. Gesund, was lebendig macht, nicht was uns zerstört. Das gilt es einzuüben. Also einüben meint, ich in beide Richtungen, ich nehme dieses Wort, ich lerne damit umzugehen, mich auszurichten, ihm zu erlauben, dass es tiefer in mein Herz fällt und mich abzuwenden von allem, was mich ablenkt und in eine falsche Richtung verführen will. Letztlich meine ganze Seele darauf auszurichten, ich bin mit Gott in Beziehung. Und sein Wort kommt rein. Denken wir jetzt an diesen Psalm 46, Vers 11. Das ist jetzt ein Vers unter Millionen von Versen in der Bibel. Und wir nehmen den und wir lassen diesem Vers und der Wahrheit dieses Verses Raum, tiefer in unserem Herzen zu wirken. Das heißt, wir setzen uns diesem Vers aus. Wir nehmen uns eine Zeit, gehen mit dem in den Alltag. Wenn wir so eine Zeit vielleicht mit Gott haben und wir bewegen ihn, wir gehen so in dieser Art vielleicht durch, nehmen wir das mit in den Alltag. Und immer wieder denken wir, sei stille. Und erkenne, ich bin Gott. Und dann sind wir an der Arbeitsstelle. Und dann überfordert uns gerade was. Und wir denken, jetzt schaffe ich es wieder nicht. Sei stille, lass los. Du musst nicht alles im Griff haben. Ja, es darf auch sein, dass mal jemand nicht so gut über dich spricht. Du musst nicht immer die Meinung anderer befriedigen. Du musst nicht immer vor den anderen stehen, gut dastehen. Gott ist Gott, ich bin sein Kind. Sei stille. Oder dich regt etwas auf. Sei stille, lass das jetzt los. Kümmer dich nicht um etwas, was dich nicht angeht, sondern lass es. Also und so kann uns das Wort in die Tiefe hineinführen und wir nehmen es mit in unseren Alltag. Wir nähren uns. Wisst ihr, und nähren ist nicht nur, ich lese es mal schnell und sage, ja, ich hab's jetzt und ich weiß es ja. Wir sagen so oft, ja, ich weiß es. Oder das, was der gepredigt hat, das war jetzt nichts Neues. Gell? Wie oft habe ich das schon gehört? Ja, das ist nichts Neues. Ja klar, Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber das ist doch gar nicht die Frage, ob es was Neues ist. Die Frage ist, geht's tiefer? Hat es was mit meinem Herzen zu tun? Lasse ich dem Raum, dass es mich wirklich bewegen kann? Wir sind so auf das Neue orientiert und denken, mit dem Neuen hätten wir was. Anderes, wir haben vielleicht eine neue Information, vielleicht sind wir nur noch überflutet von noch mehr Dingen. Und vielleicht hat sich die Speckschicht um unser Herz noch mehr aufgebaut und die Abwehrmechanismen, dass es gar nicht reindringt. Darum sage ich immer, Kontemplation heißt, ich reduziere mich auf ganz wenig. Und das ist nichts Neues, sondern ich erlaube dem Alten, der alten Wahrheit, einer Wahrheit, die vor Gott schon Jahrtausende lang besteht, dieser Wahrheit mein Herz zu erobern und dieser Wahrheit mich zu transformieren, mich in sein Bild hineinzuformen. Essen, das Wort Essen. Im Psalm 1 kommt mal dieses Bildwort, kennt ihr ja alle, Psalm 1 sagt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz, an der Tora, an der Weisung Gottes. Und jetzt dieses nächste Wort, auf das kommt es jetzt an. Luther hat es übersetzt mit, und sinnt über diesem Wort Tag und Nacht. Da steht ein Wort, was man eigentlich übersetzen müsste, er murmelt über dieses Wort Tag und Nacht. Das ist so ein halblautes vor sich hinsprechen. Psalm 1, Vers 2 steht es. Er murmelt Tag und Nacht. Und das Bild, das die Juden dafür benutzen, ist eine Kuh. Eine Kuh, die ein Wiederkäuer ist, was frisst, in den ersten Magen transportiert, es wieder hochholt, nochmal kaut, in den zweiten Magen geht, wieder hochholt, wieder kaut, 7-mal, am Schluss kommt Milch raus. Das ist das Bild dafür. In der Kirchengeschichte hat sich dafür das Wort eingeprägt, vielleicht hat das schon mal jemand gehört, Ruminatio, lateinisch, dieses Wiederkäuen, dieses immer wieder, wieder und wieder und so dieses Halblaute, sich selber zusprechen. Das ist für mich die wichtigste Ebene meiner Gottesbeziehung geworden. Das Wort Gottes, wo ich merke, das spricht mich an, so ein bestimmter Vers zum Beispiel, und ich nehme den, ich lerne den auswendig, meistens die wichtigen Worte, die Gott zu mir spricht, die lerne ich auswendig, weil nur wenn ich sie auswendig kann, haben sie auch die Chance, dass sie inwendig was Tieferes bewirken, nur dann kann ich sie auch sozusagen wiederkäuen, auch ohne dass ich ständig nachschauen muss. Und dann gehe ich mit denen und dann gehe ich durch den Alltag und dann immer wieder hole ich es hervor, hole ich es zurück, denke darüber nach, lass meinen Geist davon durchdringen, stelle mich wieder auf die Wahrheit dieses Wortes und bringe es Gott zurück, darf sich wieder senken, ich hole es wieder vor. Einüben, das verstehe ich unter Einüben. Das können wir nicht automatisch, sondern das müssen wir lernen. Lernen mit Gott, sein Wort, auch in der Ruhe, immer wieder Ruhe einzuüben. Jetzt stille zu sein, sei stille und erkenne. Jetzt setz dich mal, jetzt ruh mal, jetzt lass mal los. Das ist nicht einfach. Und in mir ist vielleicht jeder Impuls ganz anders. Ich muss jetzt los, ich muss was machen. Und dann mit diesem Wort einüben. Ich möchte uns sehr Mut machen zum Üben. Üben hat in unserer, ich sag mal, charismatisch geprägten Welt keinen sehr guten Ruf. Wir denken, alles muss uns durch den Geist Gottes zufließen und möglichst zack auf zack, punktuell, Gottes Geist, du machst es und es geschieht und es ist durch. Das gibt es, aber eher als Ausnahme. Die meisten Dinge sind Ergebnis von langen Prozessen, Übungsprozessen. Weißt du, das ist ungefähr so, wie wenn einer, der das erste Mal ins Fitnessstudio geht und sagt zum Trainer, ich möchte aber hier mit richtig dicken Muckis rauskommen und möchte jetzt alles schon beim ersten Mal drin haben. Das wird nicht so gut funktionieren. Ich habe auch mal vor ein paar Jahren angefangen mit Fitnesstraining, bin da hingekommen, habe die Geräte geschaut, habe gesehen, was die einzelnen Herren und Damen da so machen, war tief beeindruckt, mit welchen Gewichten und Einstellungen sie da vorgegangen sind. Und dann ist die Trainerin mit mir so an die Geräte gegangen und dann hat die ganz leicht eingestellt. Ich dachte, das ist mir ja peinlich. Gell? Das geht ja gar nicht. Gell? Ja, damals war ich noch ein bisschen anders drauf. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt warte mal, warte mal. Und ich habe auch bei leichtester Einstellung am nächsten Tag Muskelkater gehabt. Weil es gab da Muskeln, die wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Die findest du nur raus, wenn du sie mal beanspruchst. Ja, und dann hat sie gesagt, jetzt warte mal 4 Wochen ab. Aber mach langsam. Trainiere langsam. Trainiere in kleinen Etappen. Deine Muskeln müssen sich doch zuerst mal dran gewöhnen, dass sie jetzt regelmäßig beansprucht werden an bestimmten Stellen. Lass ihnen Zeit, aber bleib dran. Du musst es regelmäßig machen. 2-mal in der Woche, besser noch 3-mal. Dann wird sich das aufbauen. Ja, und so war das ja auch. Und nach so ein paar Wochen war das schon deutlich und dann habe ich gemerkt, jetzt fängt auch so eine richtige Kurve an. Das Bild ist mir immer wieder vor Augen, wenn ich an dieses Wort hier denke. Es geht darum, etwas einzuüben. Ich habe so für mich das Bild, es gibt jetzt geistlich gesehen Muskeln, die benutzen wir sehr selten und darum sind sie so verkümmert. Und vielleicht in unserer Tradition, nochmal charismatisch-pfingstliche Frömmigkeit, da gibt's bestimmte Formen, die kennen wir wenig. Ihr seid gerade auf dem Weg und seid da offen dafür, das ist schön. Ich musste auch vor Jahren langsam mich daran tasten. Zum Beispiel dieser stille Muskel, wenn wir den mal so nennen. Ein Muskel namens Stille. Den wissen viele gar nicht, dass sie den haben. Und wenn der mal kurz intakt kommt, dann schreit er gleich und sagt, ich will aber nicht. Ich bin faul, ich will nicht mich jetzt anstrengen. Also so ein stille Muskel ist sehr wehrhaft. Ich glaube, Stille ist für viele von uns nicht das Natürliche, sondern wir müssen uns langsam hinwagen. Stille meine ich auch Rückzug, mal Einsamkeit, mal alleine sein, mal gar nichts tun, nur da sitzen, nur Gott anschauen, nur mal präsent sein. Ja, und dann schreit alles, ja, aber ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt aufstehen, ich habe Dinge zu erledigen und ich kann es mir nicht leisten und das darf ich nicht und wir sind getrieben irgendwie. Ich mache sehr Mut, Stille einzuüben. In kleinen Dosen. Nur mal 2 Minuten Stille für dich alleine, zu Hause. 2 Minuten können sehr lange sein. Und du kannst mindestens 13 Gedanken nebenher haben. Es geht alles. Weißt du, und dann mit der Zeit es aufbauen. 5 Minuten, 10 Minuten. Mal so eine Zeit gehabt. In meiner stillen Zeit habe ich versucht, das systematisch aufzubauen. Am Anfang ist mir das sehr schwer gefallen. Einfach Stille mit einem Vers. Stille sein mit einem Vers. Mit einem Gedanken. Und dann habe ich mit der Zeit gemerkt, es baut sich auf. Es wird, Es wird sogar eine Sehnsucht im Herzen, da tiefer hineinzukommen. Aber wichtig ist, dass wir uns nicht entmutigen lassen und nicht denken, ja, jetzt habe ich es einmal probiert und ist nichts geworden. Wie oft habe ich gehört von Leuten, ja, ich bin kein stille Typ. Und dann haben sie gesagt, ich habe es mal probiert. Es ist wie wenn du einmal ins Fitnesscenter gehst, eine ganze Runde durchmachst und nachher schreit alles in dir und sagt, das ist nichts für mich. So ist das mit der Stille auch. Es gibt sicher Menschen, die sich leichter tun und manche, die sich schwerer tun. Ja, das glaube ich schon. Aber ich glaube, in uns, in allen von uns, hat Gott so was angelegt, dass in der Stille besondere Begegnungen passieren. Und wir müssen lernen, es zuzulassen, ja, uns einzustellen, zu üben, stille zu werden. Dieser Vers, seid stille und erkennt, ich bin Gott, gilt nicht nur für die Stillen im Land, gilt für alle. Dass wir uns immer wieder rausnehmen, zurückziehen, ruhen, gilt für uns alle. Vielleicht ist das Maß für uns unterschiedlich und das muss jeder auch für sich rausfinden. Aber ich möchte Mut machen, zu lernen, dran zu bleiben. Für dich selber auch in deiner stillen Zeit immer wieder so Zeiten zu nehmen. Jetzt vielleicht nur mal 5 Minuten. Ich nehme einen Vers und ich bleibe bei diesem einen Vers. Und ich lasse diesem Vers Raum, dass er mich tiefer berührt. Und dass Gott zu mir sprechen kann. Also wir nähren uns, wir üben Ruminatio, wir murmeln, wir nehmen das, ja, wir sprechen uns selber dieses Wort zu. Und dann, je tiefer es in uns hineingegangen ist, desto mehr können wir es im Alltag abrufen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Für viele ist ja das Bild so, man geht morgens aus dem Haus, vielleicht hat man es noch geschafft, ein paar Minuten in Gottes Gegenwart zu sein und dann kommt der Alltag. Und dann kommt das Vielfältige mit allen möglichen Eindrücken und Forderungen und Gefühlen, Gedanken. Und oftmals ist das, wie wenn wir diese geistliche Welt dann vergessen, sie wie weg ist. Und eine Übung heißt, immer wieder zurückzukommen. Und wenn es nur eine Minute ist, durch dieses Wort. Weißt du, ein Toilettenbesuch reicht aus, um dich wieder in die Gegenwart Gottes zu bringen. Hat noch andere Funktionen, aber ihr versteht, was ich meine. Ein Toilettenbesuch reicht aus, wenn wir unsere Seele trainieren, wieder durch ein Wort zurückzukommen. Zu sagen, Gott, hier bin ich. Sei stille, erkenne, ich bin Gott. Ja, ich lasse es wieder zu. Ich sitze jetzt hier und ja, ich lass was los hier. Und es ist gut, wenn ich befreit werde, aber ich lass mehr los als nur äußerlich. Ich bin da, Gott, ich bin da. Du bist Gott, du bist Gott. Wieder sich hineinziehen zu lassen in diese Wahrheit. Wir können unsere Seele trainieren. Wir können lernen, in kleinen Schritten tiefer in diese Gottesbeziehung hineinzuwachsen. So, dass wir ihn verehren. Das Ziel ist immer, gut Gott zu verehren. Gott Ehre zu geben. Durch das, wie ich jetzt gerade lebe, wie ich reagiere, wie ich im Arbeitsplatz, in der Familie, in meinen Beziehungen, wie ich mich gebe, was ich ausstrahle. Und das kann nicht das andere sein, als das, was in mir ist. Darum sich nähren. Mit diesen Worten, das Falsche, das Lügenhafte, das Verführerische abweisen auf die Lügen über mich selber und dass ich jetzt nicht gut genug bin und dass ich jetzt abgelehnt bin. Und wie oft leben wir in solchen Konstruktionen unserer Gedanken und wir spinnen uns in etwas hinein und landen an der völlig falschen Stelle. Das hier zu 1. Timotheus 4. Ich möchte noch einen Bezug schaffen zu 2. Petrus 1. Das kannst du auch mal auf die Folie legen. Da kommt es nämlich auch von demselben Wort, von dieser Gottesverehrung. 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. Lass uns mal das hier anschauen. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in, wieder dieses Wort, Gottesverehrung dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Was für ein Satz, ich habe ihn nicht geschrieben. Er ist ein bisschen schachtelmäßig. Deutschlehrer würde sagen, kann man auch anders formulieren. Mach mal einen Punkt dazwischen und mach mal Sinneinheiten. Also ich versuche mal ein paar Punkte zu setzen, nur 4 Stichworte daraus zu nehmen und das genau hier in Beziehung zu bringen. Also da heißt es, Gott hat uns durch seine Kraft alles geschenkt, was zum Leben und zu dieser gesunden Gottesbeziehung notwendig ist, was hier dient. Also, wir sind bei dem Thema gesunde Gottesbeziehung, gesunde Verehrung. Wie können wir Gott auf gute Weise hier verkörpern? Er sagt, Gott hat uns das geschenkt. Es ist ein Geschenk. Und wie wird nun dieses Geschenk für uns greifbar? Wie können wir dieses Geschenk sozusagen entfalten, in Empfang nehmen und damit leben? Hier kommt dieses Stichwort durch die Erkenntnis. Haben wir vorher schon mal gehört in Psalm 47. Da war es im Alten Testament. Jetzt kommt dieses neutestamentliche Wort. Erkenntnis ist genau im selben Stil gebraucht wie im Alten Testament, nämlich nicht nur rationale Erkenntnis, sondern ganzheitliche, tiefe Verbindung und Einheit. Also wie wird gesunde Gottesbeziehung entdeckt, beschenkt, gelebt? Durch die Erkenntnis, durch unsere Einheit mit dem, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, also mit Jesus, mit dem himmlischen Vater. Wir sind auf ihn gerichtet, wir erkennen ihn und sein Wesen immer deutlicher. Seine Gnade, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, die uns unverdient zufließt. Wir erkennen seine Güte, seine Vergebungsbereitschaft, sein Mitgefühl. Ja, wir erkennen sein Wesen, durch sein Wort natürlich. Wir erkennen ihn tiefer und tiefer. Und das nicht nur auf der Vernunftsebene, sondern unser Herz begreift immer mehr. Wer ist Gott? Wer ist Gott? Wie ist Gott? Also je mehr wir Gott kennenlernen, wie er wirklich ist, umso mehr tauchen wir ein in unsere eigene Identität, wer wir sind. Wir sind nämlich Ebenbilder Gottes. Und jetzt, wie geschieht das? Wie kommt diese Erkenntnis tiefer zustande? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen, also jetzt kommen Verheißungen, überaus groß und kostbare Verheißungen hat er uns gegeben. Verheißungen sind Zusagen Gottes. Verheißungen sind Proklamationen aus Gottes Herz für unser Leben. Verheißung ist das, was Gott über uns ausspricht. Er sagt, ich bin Gott, deswegen darfst du stille sein. Ich bin dein Hirte, deswegen darfst du dich meiner Führung anbefehlen. Ich bin dein Arzt, deswegen darfst du mir vertrauen, dass ich Wege für dich habe, der Heilung und Wiederherstellung. Ich bin Verheißungen. Dass wir im Alltag aus diesen Verheißungen, aus einzelnen Worten, aus dem, wie wir uns nähren, da merken wir, das hängt natürlich zusammen, wie wir lernen, das einzuüben, in kleinen Einheiten, wie wir diesem Wort Raum geben. Und wie du von Gott her auf Verheißungen gestoßen wirst, die jetzt die Chance haben, Teil des Lebens zu werden. Dass es nicht nur irgendwie eine Theorie ist, sondern dass dieses Wort des Lebens eindringen kann in das eigene Herz. Und jetzt geschieht hier etwas ganz Großartiges, und das ist noch der nächste Begriff. Damit ihr nämlich durch dieselben, also durch diese Verheißungen, göttlicher Natur teilhaftig werdet. Also das ist ein Wahnsinnsbegriff. Wir sollen Teilhaber Gottes, der göttlichen Natur werden. Muss ich hier mal noch aufschreiben. Teilhaber der göttlichen Natur. Was heißt das? Dass wir immer mehr werden wie Gott. Dass wir ihm immer ähnlicher werden. Dass wir, und jetzt kommt wieder das Wort von gestern Abend, verwandelt werden, Metamorphose, in sein Bild hinein. Dass wir ihn immer mehr ausstrahlen können, weil er in uns Gestalt gewinnt. Dass wir also immer mehr in dieses Bild hineingeformt werden, wie er selber ist und was er durch uns verwirklicht sehen möchte. Das hat alles mit einer gesunden Gottesbeziehung zu tun. So wünscht sich das der Vater im Himmel. Das hat er in Jesus Christus uns vor Augen geführt, wie er gelebt hat. Er sagt, ich lebe aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Er war vollkommen ausgerichtet. Sei stille und erkenne, ich bin Gott. Er ließ sich von seinem Vater führen. Er war in dieser Liebesbeziehung. Das sind alles für mich jetzt so Anzeichen. Also hier haben wir 1. Timotheus gehabt. 4, 6 bis 8. Und hier haben wir 2. Petrus 1, 3 und 4. Immer geht es jetzt hier um unsere ureigene Gottesbeziehung. Wie lebe ich die? Also jetzt sind wir gefordert. Jesus oder Paulus sagen uns nicht, wie wir das jetzt ganz konkret im Alltag machen. Weil unser Alltag ist so unterschiedlich. Aber sie geben uns Prinzipien. Und unsere Herausforderung heißt, wie kann ich diese Prinzipien in mein Leben integrieren? Was heißt das für mich? Wie kann ich meinen Alltag so strukturieren? Wie kann ich mir Zeiten nehmen? Wann sind die? In welcher Form sind die? Wo sind die? Um mich hineinzubegeben in diese gesunde Gottesbeziehung, vom Wort Gottes genährt zu werden, einzuüben, stille zu werden, Falsches abzulehnen, tiefer in Gottes Erkenntnis, in sein Wesen zu kommen, mir Verheißungen zu eigen machen, mit denen in den Alltag gehen, sie immer wieder ruminatio-mäßig wiederzukäuen, hervorzubringen und damit in seinem Wort zu ruhen. In dem, was Gott über mir sagt. Und er verheißt uns, wir werden immer mehr ähnlich seinem Wesen. Wir werden immer mehr etwas ausstrahlen, was göttlicher Natur ist. Das ist der Verwandlungsprozess dann, der dadurch stattfindet. So, an dieser Stelle machen wir mal eine Pause, wollen nachher damit auch in eine persönliche Zeit, wo jeder mal vor Gott ist und sich ansprechen lässt, was heißt das für mich, für mein Leben. Aber ich denke, jetzt ist gut. Wir kriegen vielleicht Kaffee, keine Ahnung, irgendwas. wartet auf uns. Ja, Viertel vor, also gute Viertelstunde.